Heute machen wir weiter mit mutig entscheiden, mit dem Thema sei aufmerksam. Sei aufmerksam, wie Vreni schon sagte, es gibt ganz verschiedene Arten, wie wir Entscheidungen treffen. Es gibt die sehr einfachen Entscheidungen, also zumindest fallen sie mir einfach, trinke ich heute einen Kaffee oder nicht? Gehe ich duschen oder nicht? Je nach dem Umfeld, wo ich halt hingehe, ist es entscheidender. Will ich ins Kino oder ins Theater gehen? Ist das matchentscheidend oder nöt? Genau. Dann gibt's die großen Entscheidungen, wo wir uns Gedanken machen, wo wir uns ganz lange Zeit nehmen. Hey, also gehe ich jetzt, wandere ich aus nach Amerika zum Beispiel? Da hat's ein gutes Jobangebot. Vielleicht ist das was. Kaufe ich das Haus, ja oder nein? Weil das ist ganz am Po der Welt. Das heißt, meine ganzen Kinder muss ich mitnehmen. Kann ich die überzeugen, ja oder nein? Für so recht große Entscheidungen nehmen wir uns Zeit. Und das ist gut so, weil diese sehr große Entscheidungen auch Auswirkungen haben in unser Leben hinein. Sie haben Auswirkungen auf unseren Freundeskreis, auf unsere Finanzen und auf unseren Werdegang. Wir können uns da eine Pro- und eine Kontraliste machen. Wir können überlegen, hey, ist es gut? Wir können Freunde befragen, wir können beten. Wir können darüber nachdenken, was wir überall gehört haben und die Pro- und Kontraliste nochmal anpassen und nochmal Freunde fragen anhand der neuen Pro- und Kontraliste und so weiter. Wir haben Zeit, wir nehmen uns die Zeit. Die sind wirklich machbar. Aber was ist mit all diesen Entscheidungen, wo du innerhalb von 24 Stunden treffen musst? Wenn das Jobangebot in Amerika genau für 24 Stunden Zeit hat, ziehe ich aus? Wandere ich aus? Nehme ich meine Familie mit? Habe ich überhaupt Familie? Wie komme ich darüber? Was ist, wenn du das perfekte Hausangebot bekommen hast? Aber es gibt noch sehr viele andere Interessierten. Du musst dich schnell entscheiden, ja oder nein, hü oder hot. Entscheidungen, die Zeit, wo wir Zeit haben, sind nicht das Problem. Die Entscheidungen, die wir schnell treffen müssen, wo große Auswirkungen haben in unser Leben. Das ist das Thema. Man hat so überlegt, warum fällt es eigentlich schwer, Entscheidungen zu treffen? Weil wir machen das am Tag ungefähr 20.000 Mal. Das heißt, eigentlich müssten wir doch wissen, wie das geht. Manche Therapeuten sagen, hey, es geht darum, dass Leute wie Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Und dann lieber machen sie keine Entscheidung als eine falsche Entscheidung oder zögern sie hinaus. Und das Schwierigste, die schwierigste Entscheidung, die wir haben, ist eigentlich die Unentschlossenheit. Wir wissen nicht so genau, was sollen wir, hü oder hot. Wir sind unentschlossen und machen es lieber nöt als falsch. Wenn du in so eine Situation kommst, wo du schnell Entscheidungen treffen musst, und wir sind hier in dem Thema mutig Entscheidungen treffen. Das heißt auch, okay, die Angst lassen wir beiseite, weil wir wissen, wir haben keinen Geist der Angst bekommen, wenn wir Jesus folgen. Und wir brauchen keine Angst haben von dem, was kommt. Wenn du eine schnelle Entscheidung treffen musst, gibt es 5 Fragen, die helfen können. Wir werden später sehen, dass diese 5 Fragen nicht das Nonplusultra sind. Das ist meistens der Fall im Leben. Aber 5 Fragen, die schon mal einen Ansatz bringen dafür, wie wir Entscheidungen gut treffen könnten. Zum Beispiel gibt es die Frage, würde es Jesus genauso tun? Und da kommen wir genau in das rein, was Vreni gesagt hat. Was sagt die Bibel dazu? Und es gab vor vielen, vielen Jahren, wie ich noch Jugendliche war, ist schon länger her, sonst wäre ich heute nicht hier, sondern wäre ich im Jungskilager, gab es dieses What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Würde er genau die gleiche Entscheidung treffen mit den Parametern, die ich habe, mit den Umständen, wo ich drin bin? Ja oder nein? Wenn du keine Ahnung hast, was würde Jesus tun oder was sagt die Bibel, guck nach. Schau nach. Was ist genau der Wille Gottes für dein Leben oder für das Leben in Parametern? Zum Beispiel gibt es Epheser 5, der sagt, prüf alles und schau, ob es Gott gefällt. Okay, das ist sehr oberflächlich, sehr groß gefasst. Wenn du es genauer wissen möchtest, geh im Psalm 119. Das ist der längste Psalm mit 146 Versen. Aber da ist von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Vers, wird gesagt, was ist genau die Idee Gottes für dein Leben? Was sind die Richtlinien für das Leben? Was hat sich Gott überlegt? Was wäre ein gutes Leben? Das wird dort beschrieben. Da ist, im Prinzip wird da das Lebenskonzept beschrieben, wie Gott sich das überlegt hat. Anhand von dem können wir prüfen. Wenn du nicht Zeit hast für 176 Verse, kein Problem. Es gibt auch die 10 Gebote, wo wir nachgucken können. Oder im Neuen Testament natürlich das große, hey, was denkt sich Gott mit dem Ganzen hier? Das Zweite, was ich extrem wichtig finde, ist, hast du Frieden? Und wenn wir jetzt mal diese ehrlichen Dinge, wenn wir es mal auf die Seite schieben von dem, was ich wirklich möchte, weil so Entscheidungen kommen und sie treffen in unserer Situation auf unsere Sehnsüchte, auf unsere Wünsche für unser Leben und unsere Erwartungen an das Leben. Und das ist völlig in Ordnung, sonst würden sie nicht kommen und wir würden nicht drüber nachdenken. Die Frage ist, hast du Frieden über diese Entscheidung? Wie fühlt es sich an? Also wenn du so ein Spürschmie-Fühlschmie-Typ bist, ist das perfekt jetzt, diese Sache. Wie fühlt es sich an, wenn ich sage, ja, ich würde wegziehen? Und wie fühlt es sich an, ich würde hierbleiben? Wenn du das nicht so bist, kein Problem, es gibt ja noch 3 weitere Punkte. Hast du Frieden in dem Ganzen? Der dritte ist, bestätigen es dir Freunde. Das sind die weisen Ratgeber, von denen letzte Woche auch der Michael gesprochen hat. Bestätigen es dir Leute, die dich wirklich kennen, die mit dir unterwegs sind und denen du das Mandat gegeben hast, in dein Leben reinzusprechen. Die wissen, wie deine Kinder ticken, die wissen, wie du tickst in 5 Monaten und ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung sein kann. In der Zeit, als ich überlegt habe, Theologie zu studieren, habe ich mit einem Pastor zusammengearbeitet. Ich war in einer anderen Kirche angestellt und dieser Pastor hat gesagt, Doro, du bist zu alt, guck der Wahrheit ins Auge. Da war ich noch jünger als jetzt, aber das ist eine andere Geschichte. Du bist zu alt. Hey, du bist Anfang 30. Du musst gucken, dass du irgendwie dein Leben finanziert bekommst und abgesehen davon brauchen wir dich hier. Ganz einfach. Ich habe wahnsinnig viel von diesem Mann gehalten, auch danach noch, und habe gesagt, okay, wenn er das so empfindet, dann ist das okay für mich. Ich hatte keinen Frieden drüber und interessanterweise kam es so, dass ich eine wirklich krasse Gottesbegegnung hatte und dann zu Gott gesagt habe, okay Gott, ich merke, du willst mich Theologie und Musik studieren lassen, aber da gibt es ein Problem. Mein Mentor sieht das nicht so. Und das ist jetzt dein Problem. Und habe gesagt, wenn er diese Entscheidung zurücknimmt und sagt, hey Doro, das musst du machen, dann gehe ich. Aber wenn du nicht das Herz von ihm veränderst, werde ich bleiben, weil ich werde nicht auf ein Gefühl, einfach nur auf mein Gefühl achten. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war sehr aufgeregt, als wir das nächste Gespräch hatten. Und er guckt mich an, nachdem ich ihm erzählt habe, was passiert ist in der Zwischenzeit. Und er hat Tränen in den Augen und sagte, Doro, ich darf dich nicht zurückhalten. Gott hat gesprochen, du musst gehen. Und da habe ich gesagt, okay, ich gehe. Und jetzt bin ich hier. Also, was? Ja, ei, Leute. Bestätigen es Freunde, Menschen, denen du das Mandat gegeben hast, in dein Leben reinzusprechen. Und wenn du keinen Frieden hast, frag nach. Frag unbedingt nach. Was ist es? Die nächste Frage, die da ist, passt es in deine aktuelle Lebenssituation? Wie genau stellst du dein Leben vor? Wir dürfen mit Gott zusammenarbeiten. Die Ideen und Wünsche, die du hast, kommen nicht von ungefähr. Du musst nicht alle Wünsche auf die Seite schieben und sagen, okay, ich bin ganz frei, du darfst machen. Nein, wir haben uns selbst schon Gedanken gemacht. Passt es rein? Ist das sinnvoll, jetzt in der 7. Sekt mit meiner ganzen Familie, wo meine eine Tochter noch ist, wegzuziehen? Oder macht es vielleicht Sinn erst in 3 Jahren? Was sind die Parameter? Passt es gerade rein? Inhaltlich, so wie du dein Leben funktioniert, wie du es denkst, ist es. Und auch, ja, genau, auch wirtschaftlich. Wie passt es rein? Nimm unbedingt den Druck raus. Du musst das jetzt sofort entscheiden. Ja, okay. Aber die Angebote, die in dein Leben kommen, werden immer gut sein. Also beziehungsweise es gibt nicht, okay, das ist jetzt das einzige Angebot, was jetzt kommt. Es gibt noch andere. Versuche ein bisschen Druck rauszunehmen in dem Ganzen, zu überlegen, okay, was würde passen oder würde es passen? Letzter Punkt, macht es Sinn vom Ende her gesehen? Was meine ich damit? Wenn du an Jesus glaubst, und weißt, irgendwann wirst du mal in die Ewigkeit einziehen. Und wie guckst du auf dein Leben zurück? Oder andersrum gesagt, einen Schritt weiter vor, wenn Leute auf deine Beerdigung kommen, wie willst du wahrgenommen sein? Ja, das war so ein Fähnchen im Wind, der hat immer irgendwie alles gemacht und doch nichts fertig gekriegt. Oder willst du für etwas Bestimmtes stehen, auf den konnte man sich verlassen? Und was denkst du, würde Gott sagen? Da sind wir wieder bei der Vorstellungskraft über diese Entscheidung. Ist es eine gute oder eine mäßige Entscheidung gewesen? Macht es Sinn vom Ende her? Was hat Gott in dich hineingelegt? Ist das das komplette Gegenteil von dem, was deine Wünsche sind oder auch deine Begabungen sind? Oder passt das rein? Oder anders, gibt es einen roten Faden und passt dieses Ding in diesen roten Faden hinein? Wir reden hier von großen Entscheidungen, nicht ob Kaffee oder nicht, kein Stress. Große Entscheidungen. Ah, wunderbar, den habe ich gar nicht drin, kann auch passieren. Sprüche 4, 26 heißt, wenn du diese 5 Punkte durchgeguckt hast oder diese 5 Fragen hast und dich entschieden hast, dann bleib auf dem Weg. Guck nicht links und nicht rechts, sondern geh geradeaus. Im Vertrauen darauf, du hast alles geprüft, was geht. Wir gehen weiter nach vorne. Ich habe gerade gesagt oder vorhin gesagt, die 5 Punkte oder die 5 Fragen, die ich euch mitgebracht habe, die passen nicht immer komplett in alles rein. Ich selber habe mir gesagt, hey, ich nehme 3 davon, müssen passen. Alle 5 schaffe ich nicht immer in allen Entscheidungen, die ich treffe. Was ich ganz sicher nehme, ist Frieden. Das ist das oberste Ding für mich. Wenn ich keinen Frieden habe und das Angebot kann sein, so gut es möchte, dann mache ich es nicht. Ich nehme meine Freunde meistens mit hinein und ich frage natürlich im Wort Gottes nach, passt das gerade oder was denkst du, Gott? Diese Geschichten sind für mich super, super wichtig. Aber es gibt dann schon nochmal, dass ich das eine oder andere überlege, vielleicht gucke ich lieber nochmal auf den roten Faden und so weiter. Eine Person in der Bibel, die auch sehr schnell überlegen musste in einer sehr schwierigen Situation, ich weiß, da gibt es viele, jetzt bin ich gespannt, ob ihr sie rausfindet, die hatte genau das gleiche Thema mit diesem Zeitdruck. Sie hat eine Entscheidung treffen müssen und sagte, hey, ich habe Bruchteil von Sekunden, das war nicht 24 Stunden, ich glaube, der hätte sich gefreut, es war ein Bruchteil von Sekunden, was mache ich? Hü oder hot? Ja oder nein? Mutig? Oder doch eher nochmal überlegend. Es fing sehr früh an, das Volk Israel wollte einen König haben. Und eigentlich hat Gott gesagt, hey, ich bin euer König. Aber das Volk hat gesagt, hey, weißt du was, wir wollen eigentlich einen König, den ich sehen kann, mit dem ich reden kann und der mir sagt, wo es lang geht. Das ist bei dir immer so ein bisschen schwierig. Ich würde es gern klarer haben. Gott lässt sich auf den Deal ein und sagt, alles klar, ich gebe euch einen König, ich werde ihn einsetzen und setzte einen König ein, der hieß Saul. Und sagte, alles klar, der macht das, was ich ihm sage, also so, ne? Er sagt mir, dann gebe ich euch weiter und die Sache geht nach vorne. Irgendwann verließ der König Saul den Weg, den Gott für ihn vorbestimmt hat. Und sagt, hey, ich muss mir einen anderen suchen. Und ging weiter auf die Suche und denjenigen, den sich Gott ausgesucht hat, das war der Jüngste, der Kleinste und der Vergessenste. Die Familie, die bei dieser Aussendungssuche dabei war, hat gedacht, das ist eine Verwechslung oder bestenfalls ein Scherz. Also irgendwas stimmt hier gar nicht. Was soll das? Wieso hast du den ausgesucht? Dieser kleine Kerl hat, wie wir letzte Woche von Michael gehört haben, einen ganz großen Krieger, den Goliath, nämlich einfach platt gemacht. Und die Geschichte geht weiter. Der König David, der noch kein König war, aber er wusste, das wird sein Ziel. Er wird eines Tages König sein, wurde bestimmt in eine Zeit, wo er noch absolut unbedeutend war. Sogar für seine Familie unsichtbar. Er kommt in eine Situation, wo er gegen den größten Helden von den Philistern gekämpft hat, ihn absolut platt gemacht hat, hat gesagt, du, ich und mein Gott gegen den Rest der Welt. Und hat ihn platt gemacht und trotzdem wurde er da noch nicht König. Es war so, dass er dann in den Königspalast kam zu König Saul und diente ihm. Er arbeitete für ihn, er kämpfte Kriege für ihn und dem König Saul ging es immer schlechter. Er machte mit seiner Musik ihn ruhig und gelassen. Der hat alles, was er hatte, für ihn eingesetzt. Das Problem ist, dass das Volk ihn total abgefeiert hat. Der hat das ganze Volk hat Lobeshymnen auf ihn gesungen, weil er so viel Gutes getan hat, weil er so viel Kämpfe gewonnen hatte, weil alles, was er tat, zu gelingen schien. Was passiert? Saul wird eifersüchtig. Und ich rede nicht von so einer Eifersucht, so ja, mit dem rede ich nicht mehr. Der ist doof. Dem finde ich total uncool. Sondern sowas wie, es ging um Leben und Tod. König Saul hatte Angst um seinen Thron und wollte David töten. David hat das mitbekommen und machte nichts anderes, als seine Haut zu retten und floh. Er floh und das war so ein bisschen wie ein Katz-und-Maus-Spiel, Spießrutenlauf. Die sind in den Höhlen zwischen Jerusalem und dem Toten Meer. Gibt es ganz, ganz viele Tausende von Höhlen. Er und seine Leute, David, sind von Höhle zu Höhle und von Ort zu Ort gepilgert. Und Saul und seine Leute, das waren 3000 Mann, sind hinterher getigert. Irgendwann kam es so, und ich meine, das ist so eine lang anstrengende Geschichte, er musste mal austreten, König Saul, und hat überlegt, hey, das mache ich am besten in der Höhle drin als draußen, besser ist es, und geht in so eine Höhle rein. Und natürlich ist es so, wie in einer richtigen Hollywood-Geschichte das so ist, dass der Held dieser Geschichte ganz hinten in der Ecke sitzt mit seinen Leuten, um sich zu verstecken und sieht, ups, da ist mein Widersacher und seine 3000 Leute sind nicht da. Er ist völlig allein. Und was passiert? Seine Leute von David sagen, hey, das ist die Gelegenheit. Go for it. Gott hat dir den Saul in deine Hände gegeben. Den kannst du jetzt einfach köpfen, wie auch damals beim Goliath. Weißt du noch, wie das geht? Zeigst den Kopf und sagst, jetzt bin ich dran. Und David geht los. Er macht einen Schritt nach dem anderen, leise, unauffällig, unaufgeregt, zumindest am Anfang, und schleicht sich von hinten an diesen Saul ran und schneidet einen Zipfel von seinem Gewand ab. Wir lesen weiter. Doch unmittelbar danach hatte David ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wie wild. Währenddem David sagt, alles klar, ich überlege noch gerade, hü oder hot, schneidet er den Zipfel ab und sein Herz pocht wie wild. Er hatte keinen Frieden. Und für ihn war dieser Indiz so wichtig, dass er Saul verschont hat und sich wieder zurückgezogen hat. Er hatte die Möglichkeit, komplett alles fix zu machen und den damaligen König umzubringen, damit er an den Thron kommt. Er geht zurück zu seinen Leuten und die haben ihn angeguckt, ey, ernsthaft? Jetzt müssen wir noch weiter Spießrutenlauf machen. Bist du des Wahnsinns? Können wir nicht endlich? Das war nicht gut. Und David sagt Folgendes seinen Leuten, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. Er erklärt seinen Leuten, es gibt was Wichtigeres als einfach nur den roten Faden in meinem Leben. Ich stelle mich auf das, was Gott gesagt hat. Er sagt, du sollst nicht töten. Und er sagt, wir sollen Frieden haben in unserem Herzen und ich habe ihn nicht. Er sagt, ja, die Situation wäre günstig, Xi, aber es fühlt sich nicht gut an. Eine gute Option für damalige Verhältnisse, eine gute Option, die nicht gut war, in Davids Augen. Kein Friede. Soll ich selbst schauen oder schaut Gott? Soll ich selbst irgendwie überlegen, was es braucht oder soll ich selbst was dazu tun oder vertraue ich darauf, dass Gott es tut? Kennst du diese Frage? Ich kenne sie gut. Und ich bin auch sehr fest am Lernen, geduldiger zu sein. David wusste, er wird der nächste König. Er wusste es nicht nur, weil er ein Gefühl hatte, sondern weil es öffentlich in seiner ganzen Familie gesagt worden ist, das wird der nächste König werden. Aber er wusste nicht, wie. Wie soll das passieren? Keine Ahnung. Er wusste nur, dass Gott sein Wort einhalten wird, das, was er versprochen hat. Und hat gesagt, ich werde nichts dafür tun oder was dazu tun. Gott wird seine Sachen einsetzen. und diesen Ist-Zustand auszuhalten, obwohl du weißt, es kommt noch etwas, ist eine schwierige Sache. Da sind wir in einer Situation, in so einer luftleeren Situation. Zwischen dem, was Gott dir zugesagt hat, und dem, was mal sein wird, ist oft eine sehr lange Geschichte dazwischen. Und sie ist gefüllt mit einer wichtigen Sache, mit Vertrauen. Vertraue ich diesem Gott, der sagt, ich weiß, was ich mit deinem Leben vorhab und werde es vollenden und du wirst einmal das sehen. Vertraue ich in dieser Zeit auf mich selbst und meine Möglichkeiten oder vertraue ich diesem Gott, der gesagt hat, mir sind alle Möglichkeiten offen und ich werde dich da durchbringen? Wichtige Frage, Vertrauen. Vertraue ich dem Gott, der sagt, hey, ich mache dir Türen auf, aber nach meinem Zeitplan. Der sagt, hey, ich habe eine Berufung in dich reingelegt und ich will, dass diese Berufung in dir aufblühen kann, aber zu meinem Zeitpunkt und an dem Ort, wo ich es bestimme. Kannst du überhaupt einem Gott vertrauen, der nicht sofort sagt, wo es lang geht? Ein Theologe aus Amerika sagt, Gott übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz gehört. Gott übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz gehört. Und ob unser Leben Gott ganz gehört, sehen wir auch daran, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Und zeigt sich auch in dem, ob ich das Vertrauen, was ich ihm ausgesprochen habe, damals auch in der Situation aushalte. Vertraue ich diesem Gott? Kann ich es Gott abgeben? Kann ich Gottes Lebenskonzept, was er für mich sieht, auch annehmen, befolgen und ihm auch nachfolgen in Situationen, wo ich noch nicht weiß, wie es usserund? Das zeigt sich alles auch in diesem, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Im Psalm 55 lesen wir, überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Das lesen wir öfters in der Bibel. Das ist jetzt ein einziger Vers mit genau dieser Aussage. Überlass deine Sorgen dem Herrn. Was sind deine Sorgen? Man könnte auch reinbringen, überlass alle deine Wünsche dem Herrn. Überlass alle deine Sehnsüchte dem Herrn. Überlass alle deine Ideen deines Lebens dem Herrn. Was sind deine? Partner, Job, Hund, Katze, Kind, alles die gleiche Sparte. Verantwortung. Man möchte weiterkommen. Was sind deine Wünsche für dein Leben? Bei jedem sind die Sorgen und Wünsche anders, völlig anders. Nicht vergleichbar, muss es auch gar nicht. Die Frage ist, vertraust du dem, der sagt, ich weiß, was ich mit deinem Leben vorhab und ich werde dich dahin bringen? Gott lädt uns ein, immer wieder neu, ihm immer wieder neu zu vertrauen. In die Sachen hinein, wo er uns zugesagt hat. Wie sieht's bei dir aus? Hast du eine Zusage von Gott, die er dir gegeben hat, die noch nicht erfüllt ist? Oder hast du plötzlich eine Entscheidung zu treffen, die super schnell passieren muss? Innerhalb von Stunden oder Tagen? Wie gehst du mit dieser Spannung um? Ich mache dir Mut, in diese Sache Gott mit reinzunehmen. Eine wichtige Entscheidung ist vielleicht auch der ganze Anfang. Vertraust du diesem Gott überhaupt schon? Und sagst, hey, ich vertraue dir Gott und ich will dir mein Leben geben. Stanley hat gesagt, das Leben, was ein Mensch Gott gibt, da nimmt er die volle Verantwortung. Glaubst du das? Möchtest du das? Auch eine mutige Entscheidung. Definitiv. Stehen große Entscheidungen an? Denk an ein paar von diesen Fragen. Würde es Jesus tun? Hast du inneren Frieden? Bestätigen es dir Freunde oder Menschen in deinem Umfeld, die dich kennen? Passt es in deine aktuelle Lebenssituation rein, in den roten Faden? Und vom Ende her gesehen, macht diese Entscheidung Sinn? Letztlich auch, wem diene ich? Gott oder mir? Ich lade dich ein, ihm zu vertrauen auf die Dinge. Und wenn jetzt gerade Dinge in den Kopf gekommen sind, wo du sagst, hey Gott, du hast mal gesagt, dann nimm dir doch jetzt die Augenblicke Zeit und sprech das nochmal an. Am besten, ich vertraue dir neu und ich vertraue dir immer noch und weiterhin. Die nächsten paar Augenblicke, du und dein Gott. Alles Gute.